Ja, liebe Luppengemeinde, ganz kurze Info. Es gab eine Planänderung. Ich war ja letzte Woche eingeschneit, beziehungsweise kam nicht zurück nach Madrid und dementsprechend konnten wir die normale Folge einfach mal Luppen nicht aufnehmen. Deswegen gibt's auch diese Woche einen Luppen mit Gast und ab nächster Woche dann wieder in der ganz normalen Reihenfolge. Also 2 Wochen dann Luppen nur mit mir und Felix und ab dann sind wir wieder in der richtigen Reihenfolge.
Leicht heben, über den Dover rüber weg. Einfach mal Luppen.
Ja, guten Tag, Leute. Wir sind wieder bei einer speziellen Folge Einfach mal Luppen und zwar mit Gast. Aber da ich ja beim letzten Mal jeweils den Fehler gemacht habe, den doch so wichtigen Felix Groß hier erst danach vorzustellen, möchte ich natürlich sagen, dass Felix heute auch dabei ist, so da aus ganz besonderer Location. Das kann er uns gleich selbst sagen. Aber es soll heute um jemand anders gehen und zwar brauchen wir ihn, glaube ich, gar nicht groß vorstellen, denn ihr werdet ihn gleich alle an der Stimme erkennen. Für uns, ich glaube, da bin ich mit Felix überein, der ja wirklich aktuell beste Fußballkommentator, den wir haben, vielleicht ganz knapp vor Jörg Dahlmann, aber den schlägt er trotzdem. Und deswegen haben wir ihn hier mal eingeladen, eine Runde mitzuluppen. Wolf Fuß ist unser Gast.
Hallöchen.
Wolf, bist du da?
Geht
wie geht's
gut.
Dir?
Ich bin da. Es ist eine große Ehre, wirklich. Es ist eine große Ehre, bei euch im Podcast zu sein. Und die Vorstellung rahme ich mir ein und hänge sie mir übers Bett.
Gut, jetzt hast du deinen Text aufgesagt, das ist schon mal gut, das hast du schon mal gut gemacht. Auch von meiner Seite hier aus Berlin heute nochmal herzlich willkommen, Wolf, hier bei uns.
Vielen Dank.
Beim Luppen. Toni hat gefragt, wie es dir geht. Würde mich doch auch mal interessieren, wie es dir so dieser Tage ergeht.
Es geht mir gut. Es ist, das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu sagen. Der Terminkalender ist voll, alle 2-3 Tage. Ich bin auf halbem Weg nach Leverkusen, hab mir letzte Woche in Kiel bald die Nuss abgefroren, am Wochenende in der Allianz Arena. Aber ich meine, es gibt auch noch andere, die im ewigen Eis verschollen waren, zumindest mal kurzfristig. Toni?
Ja, ist richtig. Kann ich nur bestätigen. Zumindest war es, ja, wir kamen nicht zurück. Das war unser großes Problem. Also ich war gar nicht so im Eis verschwunden, aber da, wo ich hin wollte, und deswegen kam ich da nicht wieder hin und musste eine extra Woche in Osasuna, Malaga und so weiter verbringen.
Schön, da machen manche Urlaub. Es ist auch ein Privileg. Das ist das schöne Leben eines Fußballprofis. Das wird häufig verkannt.
Das ist richtig. Und deswegen will ich auch gar nicht zu sehr meckern, weil ich weiß ja, was sonst wieder die Reaktion ist. Eine Woche in so einem Hotel, ja, da würden andere viel für geben.
Ich war schon mal in Pamplona.
Ich nicht.
Beim Stierkampf.
Nein.
Was hast du da gemacht?
Ich hab da schon mal UEFA-Pokal und UEFA-Cup habe ich da übertragen. Ich war sogar 2-mal da.
Oh, das muss lange her sein, wenn das noch UEFA-Cup hieß.
Ja, das stimmt. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Es gibt auch keine Direktflüge von München nach Pamplona. Man musste über Barcelona. Dann musst du auch das Terminal wechseln und dann steigst du in den Bus. Und wenn du dann glaubst, du bist im Museumsteil dieses Flughafens angekommen, dann besteigst du die Maschine, die nach Pamplona fährt. Da hat's gezogen wie Hechtsuppe und es hat auch ein bisschen, nicht reingeregnet, aber es hat so ein bisschen durchgetropft. Also das war ein nostalgischer Trip fast.
Ja, das komplette Programm, ein bisschen Abenteuer muss auch mal dabei sein, ne?
Ja, absolut, absolut.
Aber jetzt hat Toni ja wieder direkt hier das Thema Fußball angeschnitten, ne? Und das ist ja, Toni ist ja mehr so hier auch für Business und harte Worte bekannt. Ich bin ja mehr so der Gefühlsmensch, das wissen die eifrigen Zuhörer, deswegen will ich nochmal zurückkommen am Anfang.
Deswegen betonst du auch das jedes Mal wieder, weil das alle wissen.
Das ist jeder, der ihn ein bisschen kennt.
Deswegen von mir, wir haben gefragt, wie es dir geht. Wir sind direkt auf Fußball gekommen, aber viel wichtiger, du bist vor kurzer Zeit zum 2. Mal Vater geworden. Deswegen will ich doch auch nochmal fragen, wie da die Lage ist, ob alle gesund sind, ob deine Frau gesund ist, ob es dem Kind gut geht und ob du wenig Schlaf hast.
Ich habe wenig Schlaf. Es geht meinen Damen geht es sehr gut. Ich habe wenig Schlaf. Hab das große Glück, ab und zu mal raus zu dürfen in Fußballstadien.
Scheiße, schon wieder englische Woche, ne?
Aber es ist ja tatsächlich im Moment eher ein zweifelhaftes Vergnügen, mal raus zu können oder zu dürfen, weil es spielt sich ja nichts ab. Also wir fahren ins Stadion, fahren ins Hotel und fahren wieder nach Hause. Mehr ist es nicht. Ja. Also es ist sehr eintönig, ja. Aber wir dürfen wenigstens ins Stadion.
Ihr könnt euch eine Runde bemitleiden, weil ihr euch ja beiden anscheinend Schlaf fehlt im Moment. Ja, ihr seid alle frisch, Papa.
Du hast es schon durch, ne? Du bist ein alter Hase im Erleben, im Aufwachsen.
Wobei ich morgen gesagt, der letzte ist schlafenstechnisch auch der schlimmste gewesen. Von daher sind das noch die Nachwehen, aber da seid ihr beide ja noch ein bisschen frischer jetzt aktuell. Also ja. Aber Mitleid habe ich trotzdem nicht.
Nein, muss man auch nicht haben. Es ist, also das, und Felix wird das bestätigen, also, und du kannst es sicher auch bestätigen, dass das Positive überwiegt bei weitem.
Definitiv.
Also wir haben ganz viel Spaß, die Mädels verstehen sich gut, es gibt keinerlei Eifersüchteleien, was man ja schon mal hört, dass dann die Große fragt, wann die Kleine denn jetzt wieder auszieht, also bisher sei es ganz nett gewesen, aber jetzt sei dann auch der Zeitpunkt gekommen, wo man sich mal wieder trennen müsste. Also nichts dergleichen bei mir und bei uns, Gott sei Dank. Und es ist herrlich, wirklich. Es macht sehr viel Spaß in diesen Zeiten.
Das kann ich bestätigen.
Du hast das eben schon ein bisschen angeschnitten, dass ja im Stadion aktuell auch nicht so viel los ist. Wir hören mal in eine Szene rein zu einer Zeit, da war noch, man kann sich ja kaum erinnern noch dran, aber da war noch ein bisschen mehr los und dementsprechend war auch deine Motivation natürlich, ich glaube, dass die Holz natürlich auch sehr groß ist, aber man schwimmt natürlich auch mit aus so einer Welle und deswegen hören wir mal einmal kurz rein, was man aktuell so ein bisschen weniger hört natürlich.
Kosicki, Eboué gegen Evra, Flanke, Kort und Tor! Thierry Henry! Dritte Minute der Nachspielzeit! Arsenal führt mit 2:1! Bist du verrückt?
Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Moment, also nicht nur mit dem Spiel zu tun hat, sondern auch mit dem Drumherum. Deswegen mal so die erste Frage, wie erlebst du die Stadien aktuell ohne Fans von da oben?
Naja, es fehlt natürlich ein elementarer Teil, das muss man sagen. Das erlebt ihr unten auf dem Platz und das erlebe ich auch im Kommentar. Wir kriegen ja so eine Zusatzebene jetzt im Moment geliefert, dadurch, dass man Konversationen auf dem Platz mit verfolgen kann, dass man ein bisschen was lernt über Kommandostruktur oder Autoritätenstruktur in Fußballmannschaften. Aber es fehlt halt eine echte Dimension, wenn halt keine 80.000 ein Spiel mitleben und miterleben. Und dadurch wird der Kommentar auch automatisch ein bisschen ruhiger. Aber ich hatte ja das große Vergnügen, auch bei dem Champions League Turnier in Lissabon mit dabei zu sein. Die Wucht des Ereignisses wird einem dann schon auch gewahr und den Spielern ging es, glaube ich, genauso. Auch wenn keiner da war. Letztlich muss man trotzdem sagen, dass die Feierlichkeiten in dieser Stadt und rund um dieses Turnier natürlich ganz anders verlaufen wären, wenn Zuschauer hätten dabei sein können.
Und ich glaube auch als Spieler nochmal ist es auch nochmal ein anderes Gefühl, weil...
Ja, wobei ich hatte das Gefühl, es war dann nicht so, wie soll man sagen, so durchchoreografiert, weil... unmittelbar nach so einem Pokalgewinn hast du ja sofort terminliche Verpflichtungen. Also tausende Interviews, der Sponsor will ein Bild, da musst du hin. Und da war es einfach so, es waren 3-4 Fernsehstationen vor Ort. Da wurden die 3 Interviews abgerissen und dann war es das auch. Und mehr war nicht, weil halt einfach keiner zugelassen war. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das sehr echte kindliche Freude war, die da auf dem Platz sind.
Das glaube ich auch. Aber so wie du es sagst, es ist halt einfach nochmal, also du kennst ja diese Champions League Finals, ne? So die 50-50 Fans da. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte irgendwie auch. Total. Egal, ob du reinkommst zum Wahrmachen während des Spiels, und vor allem auch danach, wenn du es gewinnst, ne? Ich glaube, wenn du es verlierst, bist du gar nicht böse, dass keiner da ist. aber wenn du es gewinnst, ist es nochmal eine andere Geschichte. Und dann ja auch die Tage danach, ne? Also, was dann noch
an, ne?
feiern
große,
und so, genau.
Große Feierlichkeiten. Genau.
Ja, deswegen. Ja, ja. Hatten, aber gut, es zählt da trotzdem, ne?
Ja, 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 klar. Und das ist es auch. Und das wird, glaube ich, jedem dann auch gewahr in dem Moment, wenn er ins Stadion fährt. Und ja. Also ich habe ja den unmittelbaren Vergleich. Letztes Jahr wurde vor 2 Jahren das Champions League-Finale, das war im Atletico-Stadion in Madrid. Da sind wir 3 Stunden vor Anpfiff angereist, um zu dem gröbsten Verkehrschaos zu entgehen. Und haben es nicht geschafft. Und jetzt kamen wir 1 Stunde vor Anpfiff dahin und es war einfach niemand da. Du bist da durchgegangen, Fieber gemessen, hast dich oben hingesetzt und los.
Hast gewartet.
Und dann, genau. Und dann hast du das Spiel kommentiert, Pokal übergeben, Headset wieder abgesetzt und warst 10 Minuten später im Hotel. Unvorstellbar. Also doch ein Jahr vorher absolut unvorstellbar. Da sollte Steven Gerrard bei uns im Vorlauf ein Interview geben. Der hat, glaube ich, ja, es waren so müssen so 20 Minuten, bevor er hätte on air gehen sollen, hat er uns angerufen und hat gesagt, Freunde, ich werde es nicht schaffen. Wir sind hier gerade an der Autobahn ausgestiegen wir versuchen uns jetzt irgendwie zu Fuß durchzuschlagen. Problem, ich habe meine Frau dabei und die hat aber die 18er draufgeschraubt und kann deshalb nicht so schnell. Und tragen ist auch keine Option, weil sie sich fürs kurze Kleidchen entschieden hat. Das willst du dann auch nicht im Verkehrschaos als Steven Gerrard zwischen lauter Liverpool-Fans deine Frau quasi hochgepackt oder über die Schulter nehmen. Aber da trennt sich dann der Fußball-Hero vom Normalsterblichen, der stand wie aus dem Ei gepellt und ohne eine Schweißperle pünktlich bei uns zum Interview. Und seine Frau ist dann ganz gemächlich mit einer Abordnung des Liverpool Football Club zu Fuß über die Autobahn zum Stadion geschlendert. Und das gab es einfach, das gab es dieses Mal, es gab nichts dergleichen. Also das war schon spektakulär. Also spektakulär trist, ne?
Ja, klar, klar, weil das ja auch alles irgendwie von Emotionen lebt. Aber für dich persönlich, was hat sich da noch verändert durch Corona? Ich meine, du bist ja irgendwie dann doch relativ häufig in Stadien zu sehen. Also so vom ganzen Ablauf und so. Hat sich da so viel für dich verändert? Noch irgendwas anderes, außer dass jetzt halt keine Fans da sind und alles ruhiger ist?
Ja, wir haben halt eine Maske auf, ne? Die haben uns jetzt mittlerweile so ein kleines Plexiglashäuschen gebaut. Das heißt, wenn wir kommentieren, nehmen wir die Maske wieder runter. Ansonsten bist du sehr schnell im Stadion, wie ich schon gesagt habe. Du bist sehr schnell wieder weg. Ja, und dann musst du halt eine Haltung dazu entwickeln. Also mein erstes Geisterspiel war im Stadion an der Alten Försterei. Und ich habe ja auch mit vielen schon darüber, wirklich darüber. Und alle erzählen dir, wie geil dieses Stadion und die Atmosphäre und du musst da unbedingt mal hin, das musst du dir angucken. Und ich war zum ersten Mal da in meinem Leben in der Alten Försterei und du gehst da hin und hörst Rasensprenger und Vogelgezwitscher. Und sagst dir, das ist es also, was er gemeint hat. Das ist also hier sehr besonders. Nein, im Ernst. Also
ein Umwelttyp.
Man muss sich da erstmal eingrooven. Du warst dann zwischendurch dankbar, dass ich glaube, in dem Spiel gegen die Bayern hingen 3 Unioner am Baum und haben versucht, das Spiel zu verfolgen. Während mehrere Hundertschaften der Polizei, die gar nicht wussten, was auf sie zukommt, versucht haben, die vom Baum runterzuholen und es dann auch geschafft haben. Aber dann ist es halt auch ein Job, also das ist ja mein Beruf, ne? Und dann musst du oder entwickelst du automatisch eine professionelle Einstellung dazu und rufst ab, so gut es geht.
Ja, aber das ist ja für uns eigentlich auch das Gleiche, ne? Dass diese Situation, sich dran zu gewöhnen, an diese Geisterspiele, da sich selbst irgendwie zu motivieren, in gewissen Situationen, wo du ja sonst gerade in Heimspielen dann die Fans im Rücken hast, in gewissen Situationen, musst du halt selbst dich antreiben, ne? Und das ist ja auch neue Erfahrungen, die man da macht. Wie schaffst du es denn, also wie machst du es jetzt in der Phase, aber auch wenn jetzt eigentlich Normalität war früher, wie bringst du dich da selbst in Stimmung vor so einem Spiel, dass du auch dann mit Anpfiff bei 100% bist?
Kommt automatisch. Wenn ich Stadion betrete, dann passiert's. Noch ein Punkt vielleicht zu der Frage von vorhin, was sich wirklich verändert hat. Es ist natürlich der persönliche Kontakt. Also früher standen wir eine Stunde oder anderthalb Stunden vor Anpfiff, standen wir unten in der Mixzone und konnten plaudern mit Trainern, mit Spielern, mit Sportdirektoren, Verantwortlichen. Das ist alles Arbeit, das musst du im Vorfeld jetzt machen. Also das musst du versuchen, telefonisch zu lösen oder du kriegst es eben nicht gelöst. Aber wenn du dann im Stadion bist und dann hast du dich ja mit diesem Spiel auseinandergesetzt und hast für dich einen Eingang gefunden in die Partie und dann Rock'n'Roll. Also ob jetzt einer da ist oder keiner da ist. Also du könntest auch sagen, egal wie viele Zuschauer letztlich zugucken, das weiß ich ja dann auch nicht. Und jeder Einzelne hat verdient, dass ich am Limit abliefer.
Da bist du quasi auch in deinem Tunnel dann, so wie Spieler ja auch mal berichten, dass sie dann irgendwann einen gewissen Zeitpunkt im Tunnel sind. Und
ja, wobei ich bin dann gar nicht so, also rund um Sendung, dass man mich dann nicht mehr ansprechen kann oder so. Also ich kann eigentlich bis eine Minute, bevor es losgeht, kann ich mich noch ganz normal mit den Leuten unterhalten und dann trinke ich einen Schluck linksdrehendes Fidschi-Wasser und dann ab die Fahrt.
Ja, also wie Toni. Toni schreibt mir 5 Minuten vor dem WM wieder auch noch zurück, wenn ich ihm viel Glück wünsche. Also das passt ja ähnlich.
Seid ihr ohne das genannt. Was hat er dir geschrieben?
Ja, aber danke, ich melde mich später.
Wird schon
alles.
Wunder dich nicht, wenn ich jetzt mal 2 Stunden nicht zu erreichen bin.
2 Stunden plus Verlängerung vielleicht. Ja, da bin ich auch ein bisschen anders, aber nee, das ist das.
Gehst du in Tunnel?
Ja, also ich auch so. Vergleiche das immer so, wenn ein Trainer irgendwie nochmal eine Ansprache hält, das kann ich dir nach dem Spiel nicht mehr sagen. Also wenn er kurz vorm Spiel nochmal eine Ansprache hält, kann ich dir nach dem Spiel nicht mehr sagen, was er da gesagt hat. So, das ist irgendwie so. Das nehme ich dann gar nicht mehr so wirklich wahr. Das schon.
Nimmst du's? Okay. Aber du, das kommt nicht mehr an dich ran. Also der könnte auch da stehen und schweigen.
Genau, ich höre da auch gar nicht zu. Also das ist irgendwie, klar weiß man auch, dass da mittlerweile, also wenn man ein bisschen länger dabei ist, dass auch viel oft das Gleiche dann erzählt wird.
Ja.
Aber erstmal habe ich ja ein hohes Maß an Eigenmotivation. Da brauche ich dann auch nicht mehr 2 Minuten vorher jemanden motivieren, weil dann ist sowieso irgendwas verkehrt.
Ja.
Aber wie gesagt, ich könnte dir das nicht nachher nicht mehr sagen, was der da erzählt hat. Das da wäre halt doof, wenn wir da nochmal von 4-4-2 auf 4-2-3-1 umstellen. Dass ich das nicht
mitbekommen. Dann hättest du es nicht mitbekommen, ja.
Aber das ist bis jetzt noch nicht der Fall gewesen, Gott sei Dank.
Toni, wie ist es bei dir? Nimmst du wahr,
also,
wenn der Zidane spricht?
Ja, alles. Alles. Also ich bin da auch wirklich so wie du, muss ich ehrlich sagen, dass ich wirklich bis kurz vor Warmmachen eigentlich wirklich mit Gott und der Welt noch Kontakt habe und da nochmal schreibe und muss auch gar nicht um Fußball gehen. Also teilweise geht es auch noch um ganz andere Sachen, die ich noch erledigen muss oder so.
Ja.
Und dann halt irgendwie warm machen. Aber es ist nie so, dass ich so in einem Tunnel bin, ich würde da nie von Tunnel sprechen, weil Tunnel ist für mich so, irgendwie man kriegt drumherum nichts mehr mit, ich konzentriere nur auf das, natürlich bin ich dann konzentriert, aber was ich eher habe, ist irgendwie so eine selbstbewusste Vorfreude aufs Spiel, so ja. Gehe ich eigentlich eher ins Spiel und ich habe auch das Gefühl, dass ich dadurch viel mehr auch genießen kann, irgendwie im Spiel, als jetzt im Tunnel total schon fokussiert, aber nicht diese Nervosität, weißt du? Ich finde, wenn du nervös bist, dann kannst du nicht so richtig genießen den Moment.
Ja, das
aber das habe ich Gott sei Dank nicht. So, das hatte ich bisher in meinem Leben 3-mal. Das war bei 3 Geburten, aber noch nie auf dem Fußballplatz und dementsprechend schon natürlich motiviert, das ist klar, weil ohne das geht's nicht, dass man so locker wegspielen, auch wenn es vielleicht hier und da manchmal den Anschein hat. Aber natürlich bist du motiviert und fokussiert, aber immer eher so aus einer Vorfreude, aus einer gewissen Sicherheit raus. Also das, also Tunnel, als im Tunnel bin ich nicht, so wie das viele beschreiben. Da ist, haben wir irgendwas, ist da unterschiedlich bei mir und Felix.
Kommst du auch noch hin in die Ebene.
Das sind ja so Momente, die uns als Fernsehschaffende, als Kommentatoren halt so ein bisschen verborgen bleiben. Also wie ist dann so ein Trainer richtig? Also wir kennen die Außendarstellung, wir wissen aus dem Eigenerleben, aus dem möglicherweise professionellen oder sogar darüber hinausgehenden Miteinander, aber wie der sich dann letztlich die Mannschaft packt, das ist ja eigentlich was dann nie nach außen dringt. Wirklich. Also weil halt keiner wirklich drüber spricht.
Aber ist das auch gut so deiner Meinung nach oder nicht? Weil es gibt ja schon Sportarten.
Ich glaube, dass es für die Mannschaft gut ist.
Ich glaube, dass es allgemein auch wichtig ist, dass dass man nicht alles mal nachempfinden kann. Man muss ja so ein bisschen auch so diese mal irgendwie sich was vorstellen können, die Fantasie so ein bisschen haben, was, wenn man alles weiß, ist es nachher irgendwann auch langweilig. Ich meine, für uns als Spieler, wir erleben das halt in dem Moment und es ist für uns dann gar nicht mehr interessant, wenn du es ein paar Mal erlebt hast. Mhm. Aber ich finde das, glaube ich, ganz gut, wenn da immer noch so ein, ja, so eine, nicht Distanz, aber wenn man nicht alles weiß, auch von außen, weil dann ja auch so ein bisschen die Vorstellungskraft man walten lassen muss. Und ich glaube, das macht es ja auch trotzdem irgendwo interessant, nicht alles zu wissen.
Ja, das stimmt. Also sowas Mystisches.
Ja.
Was ich immer so als sehr besonders empfunden habe, ist, wenn mir Spieler gesagt haben, dass sie eben auch für den Trainer durchs Feuer gehen wollen. Weil das hört man nur sehr selten und sehr ausgesucht und das scheint mir sehr besonders zu sein. Weil da gibt es nicht viele Trainer, die das für sich reklamieren können, dass die Großteil ihrer Spieler es auch für sie tut. Also das ist eine Gabe, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Toni, der Lopetegui, den ihr in Madrid hattet, den hast du ja auch mal als sehr, sehr guten Trainer empfunden. Ich meine, du hattest einige gute, aber das war für dich, glaube ich, auch schwierig, dann irgendwie für anderen Leuten zu erklären, weil die dann von außen sehen die, okay, der hat keinen Erfolg gehabt mit denen, war nur Kurztrainer, der ist kein guter Trainer, oder?
Ja, das war also eine, ich habe ja jetzt auch, ist ja logisch oder automatisch jetzt bei so vielen Jahren, die eine oder andere Trainerentlassung mitgemacht. Aber das war wirklich eine von denen, die mir persönlich am meisten wehgetan haben, weil das wirklich ein Top-Trainer und ein Top-Mensch ist, beides. Mhm. Und der hat halt einfach einen richtigen Kackmoment bekommen, wo er hier Trainer geworden ist. Und auch mit dem Ganzen, was vorher war, ne, ist noch die, glaube ich, da Vorbereitung Spanien, was war das? EM oder ne, WM war das, ne? Wird dann nach der Vorbereitung kurz vor der WM rausgeschmissen, weil er sich für Real entschieden hat. So, dann geht er zu Real und du hast das Jahr nach den drei Champions League Siegen, du hast das Jahr, wo Ronaldo gegangen ist. So, das war klar, dass es kein einfaches Jahr ist. So, und dann hast du Probleme, dann haben wir nicht die Ergebnisse und dann wirst du nach 4 Monaten entlassen. So, und das hat mir echt wahnsinnig leid getan. Das war so wirklich die Entlassung, die mir am meisten leid getan hat von allem, weil ich einfach von ihm als Trainer und als von ihm als Mensch total überzeugt war und bin. Und das war schon bitter. Das ist dann auch so eine Geschichte, die ist mir auch als Spieler, ehrlich gesagt, relativ nahe gegangen, weil da hat Jesse hier zu Hause immer noch gesagt, so, was ist denn jetzt? Ich hab nach 2 Wochen noch gesagt, ja, der tut mir so leid. Weißt du, den hätte ich echt gern noch behalten, weil ich von dem überzeugt bin. Und mich hat das unheimlich gefreut, als er letztes Jahr dann mit Sevilla die Europa League gewonnen hat, weil der das total verdient hat, weil er ein richtig, richtiger Top-Trainer ist. Aber es war einfach die falsche Zeit hier. Das war ein blöder Zeitpunkt für ihn. Aber um nochmal auf das Eben zurückzukommen, ich bin auch der Meinung, dass gewisse Sachen einfach auch nach wie vor noch im Unerkannten bleiben müssen. Es ist ja schon, es beschränkt sich ja schon auf wenige Sachen heutzutage. Aber wenn ich jetzt teilweise manchmal so beim Handball Timeout sehe, wirklich, dass dann da die Mikros reingehalten, die Kameras. Natürlich ist das auf eine Art von außen interessant, verstehe ich auch, aber aus Spielersicht und auch aus Trainersicht finde ich, das ist ein Tick zu viel, weil du weißt ja auch, natürlich, das eine ist ein Einblick und das andere ist aber, du weißt ja auch, wie alles bewertet wird. Wenn es nicht läuft, wird es sowieso schlecht bewertet, ob du da jetzt eine Motivationsansprache hältst oder ruhig bist. So, genau das wird kritisiert. Und deswegen finde ich, es gibt einen Punkt und der ist einfach so, bis 30 Minuten vorher in der Kabine, so, da ist Mannschaft, Trainer und da sollte nichts, es dringt ja schon heutzutage viel zu viel durch und da sollte in meinen Augen zumindest nichts durchdringen. Alles andere nachher, vorm Spiel, Bus, nach dem Spiel, Interviews, von mir aus auch Training, all sowas, sollen ruhig alle mitkriegen, aber es gibt, finde ich, noch so ein Punkt, in meinen Augen aus Spielersicht, der auch da bleiben sollte, wo er ist.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Felix, wer war für dich der beeindruckendste Trainer?
Für mich beeindruckend war natürlich Thomas Schaaf, weil er so mein erster Trainer war im Profibereich, der halt Meister geworden ist, der Bremen die Champions League jahrelang geführt hat. Das war so ein Trainer, wo ich halt extrem Respekt vor hatte, ne? Wo ich einfach zugehört habe und meine Klappe gehalten habe und das gemacht habe, was er gesagt hat. Und das war für mich beeindruckend, jemanden mit dieser Vita vor allem zu haben, dem nimmst du ja noch alles ab, was er dir erzählt. Und das ist dann immer so im Nachhinein, ich hab dann nicht viel gespielt bei ihm und so, und dann wirst du auch mal gefragt zu Einzelnen, und wurde ich auch zu ihm gefragt, wie ich ihn als Trainer fand. Da habe ich gesagt, für mich ist er ein super Trainer, nur weil er mich nicht aufgestellt hat oft, ist er für mich kein schlechter Trainer, so, weil das ja immer viele Spieler dann sagen, ja, ich habe nicht gespielt, das ist ein schlechter Trainer. Deswegen, das war für mich immer so beeindruckend, unter ihm zu arbeiten. War nicht immer leicht. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge haben wir von Trainingslagern auf Norderney berichtet. nein, das war für
da,
mich.
Da, wo der Ailton immer mit dem Taxi hingefahren ist.
Ja, das war vor meiner Zeit. Aber das habe ich auch gehört, ja. Also ja. 10 Tage später halt, ne?
Ja.
Das ist Thomas Schaaf kann ich da nennen. Jetzt aktuell war es halt mit Urs Fischer, da haben wir da in Berlin, das war schon auch eine sehr erfolgreiche Zeit mit ihm. Also Thema Menschenführung und auch das war aber eben auch schon sehr, sehr beeindruckend. Aber genug von Toni und genug von mir, Wolf. Du bist ja hier vielleicht ja nur einmalig zu Gast, vielleicht sehen wir dich ja noch oder hören wir dich ja nochmal wieder. Aber wenn du schon mal da bist, dann wollen wir vielleicht auch mal auf deine Anfänge so ein bisschen hören. Wie bist du denn überhaupt zum Kommentator oder auch im großen Begriff vielleicht Sportreporter geworden?
Ich wollte es eigentlich immer machen. Also es sind jetzt jüngst im Großraum Stuttgart bei Ausgrabungen wieder alte Poesiealben entdeckt worden, wo ich tatsächlich irgendwelchen Freunden aus meiner Kindheit reingeschrieben habe, als Berufswunsch Sportjournalist oder Fußballkommentator in allererster Linie. Ja, ich habe Abitur gemacht 96. Und es war also relativ schnell klar, dass ich im Großraum Stuttgart nichts dergleichen finden werde und habe mich dann einfach bei allen Sendern beworben und tatsächlich bei allen, die Fußball im Programm hatten. Und habe den Zuschlag erhalten, damals beim DSF, Vorläufer von Sport 1. Ja, und DSF war damals dann noch mitverantwortlich für das Sportprogramm von DF1. Könnt ihr euch da noch dran erinnern?
DF1 sagt mir nichts. Toni, du bist ein Jahr älter.
Ja, es ist,
da bin ich auch raus.
Ja, das ist ein Milliardengrab von Leo Kirch gewesen. Es war eine Idee, er war seiner Zeit voraus. Im Grunde ist es genau das, was jetzt alle überall passiert, aber es war halt einfach ein paar Jahre zu früh. Der wollte und hat dann auch Fußball übertragen aus allen Ligen, die du dir in irgendeiner Form vorstellen kannst. Und das war natürlich super für uns. Es war eine Zeit, wo es noch kein Social Media gab und wir konnten uns on-air ausprobieren. Es hat auch nie irgendeiner gehört, was wir gemacht haben. Das heißt, wir konnten üben unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unter Wettkampfbedingungen. Mhm. Und als es dann Ende der 90er, Anfang des Jahrtausends in deutlich professionellere Strukturen gegossen wurde, im Übergang zu Premiere, da hatte ich bestimmt schon 200, 250 Fußballspiele kommentiert. Unter widrigsten Bedingungen, nachts um 3, Primera Division aus Argentinien, MLS, brasilianischer Fußball. Ja, irgendwann haben sie mich dann auch rangelassen, dass ich mal tagsüber Spiele kommentieren durfte aus der Serie A und dann.
Wenn jemand zugeschaut hat.
Ja, es ist tatsächlich so, dass einer der Kollegen hat damals die Studiotelefonnummer durchgegeben bei einem Spiel, weiß ich, Palmeiras gegen Vasco da Gama. Und es hat, obwohl dieses Spiel dann noch 100-fach wiederholt wurde, nie einer auf dieser Nummer angerufen. Also du hast es wirklich gemacht für die 3 Leute, die in der Regie saßen und versucht haben, das Spiel sauber auf den Sender zu bringen. Ja, so waren die Anfänge. Und dann ging es Ende der 90er, Anfang des Jahrtausends, ging es dann eben los mit den ersten Premier League-Übertragungen und so nahm das Unheil seinen Lauf. Ja, aber im Grunde, um auf deine Frage zurückzukommen, ich wollte es immer machen. Und Gott sei Dank gab es Leute und auch Sender, die mich haben machen lassen und das bis zum heutigen Tage tun.
Was ist dann so für dich, für einen Kommentator heutzutage, jetzt mal, wenn du das siehst als erfahrener Kommentator, was muss ein Kommentator klipp und klar können in deinen Augen?
Naja, also er muss mal in der Lage sein, 3-4 Sätze unfallfrei hintereinander zu formulieren. Das ist der rhetorische Part. Und der deutlich wichtigere Part ist dann noch der fachlichere Part. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Er muss das Spiel verstehen. Er muss weitestgehend regelfest sein. Das bedeutet jetzt nicht, dass er die letzte Stelle hinterm Komma kennt. Aber idealerweise kennt er auch die. Mhm. Und das, wenn du mit den beiden Komponenten ins Rennen gehst, dann ist es schon mal nicht verkehrt. Und dann glaube ich, dass, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, das lass dich nicht, verstell dich nicht, sondern sei du selbst. Also dann bleibst du auch, was die Kritik betrifft, bleibst du bei dir und fängst nicht an, irgendwelchen nach dem Mund zu reden oder so. Guck das Spiel, wenn du es verstehst und erzähl den Leuten, was du siehst und leite ab daraus. Mhm. Sehr viel mehr ist es nicht. Und halt im richtigen Moment die Klappe und sag im richtigen Moment das Richtige. Ja.
Versuch's
zumindest. Das ist halt die ganz große Schwierigkeit. Also der Großteil meiner Arbeit findet ja eigentlich in der Vorbereitung statt. Wer ja vorher gesagt hat, um mich auf das Spiel zu freuen, müssen gewisse Parameter erfüllt sein, damit ich mich auf ein Spiel freue, und ich freue mich auf jedes, brauche ich das sichere Gefühl, auf alles vorbereitet zu sein. Also was dieses Spiel hergibt. Ich will wissen, wenn der dritte Torhüter auf der Bank sitzt, will ich wissen, was der für eine Quote hat, wann der möglicherweise seinen letzten Elfmeter gehalten hat. Also einfach Kleinigkeiten, um in dem Moment, wo es dann passiert, wo ich diese Info brauche, damit an die Öffentlichkeit gehen zu können. Hm. Dass, wenn ich mit diesem guten Gefühl einer guten Vorbereitung in eine Partie gehe, kann ich die 90 Minuten vollumfänglich genießen.
Aber das ist dann auch, was du gesagt hast, dass diese Vorbereitung gibt dir dann auch diese Sicherheit zu sagen, dass du entspannt bist vom Anfang. Also du bist heiß, aber auch entspannt, dass du sagst, du kannst eine Minute vorher noch entspannt einen Schluck Wasser
trinken. Genau, okay. Absolut. Weil ich einfach das Gefühl habe, es kann mir nichts passieren, und trotzdem passieren immer noch Dinge, die du eben nicht vorhersehen kannst, wobei ich mich da dann auch ein Stück weit einfach halt auch auf mich selber verlassen kann. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen sportlichen Ereignissen, aber vor allen Dingen, ich habe das für mich eindrucksvollste Ereignis als Fußballkommentator hat sich 2008 abgespielt. Der 1. FC Köln spielte in Karlsruhe und Ümit Özat brach ohne Fremdeinwirkung zusammen. Musste minutenlang auf dem Platz behandelt werden. Gespenstische Stimmung, es war ein schwülwarmer Tag in Karlsruhe. Unter dem Eindruck des Gesehenen kollabierten nochmal 3-4 andere Menschen im Publikum. Das heißt, es waren Rettungswagen unterwegs, es war gespenstisch. Es war mucksmäuschenstill. Alle wollten ein Top-Fußballspiel sehen und plötzlich bricht da einer zusammen und es geht um Leben und Tod. Neben mir saß Winnie Schäfer, der einige Jahre zuvor Marc-Vivien Foé verloren hatte. Der ist auf dem Platz verstorben. Der hat sein Gesicht vergraben. Mhm. Und es dauerte 5, 6, 7, 8 Minuten, bis man das Gefühl hatte, okay, der ist jetzt einigermaßen stabil, dass man ihn zumindest transportieren kann. Und der wurde dann auch rausgetragen und das Spiel ging danach weiter, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Das war der einzige Moment in meinem Leben, wo ich echt keinen Bock mehr hatte, ein Fußballspiel zu kommentieren, weil es halt einfach deutlich Wichtigeres gab in dem Moment. Und irgendwann kam dann die Nachricht aus dem Krankenhaus, er ist bei Bewusstsein und er ist stabil. Ich könnte dir nicht mal mehr sagen, wie dieses Spiel ausgegangen ist, aber im Nachhinein stand für mich die Erkenntnis, also es ist nur Fußball, es ist nicht mehr. Und so kann ich jetzt auch die Diskussionen, die rund um diesen Sport geführt werden, im Moment natürlich emotional, aber auch mit einer gewissen Gelassenheit hinnehmen.
Ja, und das ist ja auch, was du sagst, ist halt, man kann sich halt dann wirklich auch nicht auf alles vorbereiten. Ne? Also das passiert dann doch mal was man selbst noch nie erlebt hat. Was würdest du jungen Menschen raten, die jetzt Sportkommentator werden wollen, auch sagen, pass auf, oder das, was dir halt geholfen hat, was du gerade erzählt hast, du hast da 250 Spiele für zwei Leute kommentiert, sagen, geh den Weg auch, weil ich vergleiche das dann so ein bisschen auch mit jungen Fußballern, die heutzutage ja auch direkt den Anspruch haben, Erste Liga und Champions League spielen zu müssen, anstatt vielleicht nochmal den Umweg 1-2 Jahre Dritte Liga, Zweite Liga zu gehen. Sagst du auch, macht erstmal irgendwo Erfahrungen, wo es auch irgendwo geht, auch wenn da keiner zuhört, oder was würdest du den Jungen?
Ja. Absolut, also stell dich medial so breit auf, wie es nur irgend geht, mach Sam Erfahrungen. Wenn dir eine Lokalzeitung anbietet, über den örtlichen Dackelclub zu schreiben, dann macht es. Also saug alles auf und geh mit offenen Augen durchs Leben. Und drauf zu warten, dass was passiert, ist der falsche Ansatz. Also die Initiative muss schon von einem selbst kommen, damit was passiert. Und dann kommt es halt immer noch drauf an, was schwebt dir vor? Also wenn du in den Kommentarbereich gehst, dann oder gehen willst, dann musst du natürlich wohin gehen, wo du dann auch deine einschlägigen Erfahrungen machen kannst. Mhm. Und dann passiert es über Praktika. Es ist wie überall im Leben. Also du musst bereit sein, die Extrameile zu gehen. Ja. Um dann, also du steigst nicht ganz oben ein, sondern möglicherweise mitten in der Nacht bei brasilianischem Fußball, den keiner guckt. Aber da passiert's. Auch 11 gegen 11, auch ein Ball, auch spektakuläre Wendungen. Und bitte.
Ja. Wann gehst du nach so einem Spiel, was du kommentiert hast, zufrieden nach Hause? Also so Thema eigener Anspruch. Wann bist du zufrieden mit dir? Gibt ja wahrscheinlich auch, wie bei uns Spielern, mal mehr, mal weniger. Was ist der Idealfall für dich?
Also ich gehe dann zufrieden raus, wenn ich das Gefühl habe, dass ich die Situation, die es im Spiel gab, die strittigen, die relevanten Situationen richtig aufgelöst habe. Ja. Ja, das reicht erstmal. Also wenn ich das Gefühl habe, da war ich auf dem Punkt und ich habe ja noch einen Assistenten neben mir sitzen, also da waren wir auf dem Punkt, da waren wir klar, da waren wir sauber, dann ist das für mich schon mal nicht verhunzt, sondern ganz im Gegenteil, dann ist die Basis gelegt.
Ist dann nur blöd, wenn du nächsten Tag liest, ne, wenn du nächsten Tag überall in allen Zeitungen liest, ne, die andere Mannschaft war doch die bessere.
Das gar nicht so sehr. Also so viel Zutrauen habe ich dann auch schon in meiner eigenen Bewertungsgabe. Aber es geht mehr um Foulspiele beispielsweise, um Fehleranalyse. Was war die Ursache für das Tor? War es der Ballverlust? Wo war der Ballverlust? Weil auch der Regisseur hört ja dann ein Stück weit auf mich, der dann in dem Moment, wenn es passiert, halt sagt, Ballverlust im Mittelfeld, und dann setzt er die Slow-Mo dann auch an. Hm. Und das ist ja mein Anspruch, ist praktisch dem Zuschauer schon zu sagen, auch wenn er es möglicherweise gar nicht so wahrgenommen hat.
Ja. Gibt es denn Dinge so in der Vergangenheit, wo du im Nachhinein sagst, den hätte ich lieber weglassen sollen, den Spruch?
Nee. Es ist jetzt, also
stehst zu allem, sehr gut.
Ja, ich muss mich noch bei keinem entschuldigen. Ich habe über Franck Ribéry, habe ich mal gesagt, das war wirklich eine unvorteilhafte eine Nahaufnahme, glaube ich, einer Spider-Cam in Mailand, habe ich, glaube ich, mal gesagt, da hat der Figaro nach Gehör geschnitten. Weil wirklich, da war wie in die Matte reingesägt. Ne? So sah das aus. Und ich hab das gesehen und es entfuhr mir. Und ich glaube, das hat ihm nicht ganz so gut gefallen. Weil das, ich weiß gar nicht, Toni, warst du da bei den Bayern? Also ich hörte nur, dass da ziemlich Stimmung war in der Kabine und die Jungs ist, glaube ich, ziemlich, also die Jungs es gut fanden, er selbst fand es so wenig. Im Zweifel wusste er auch gar nicht, worum es geht.
Die normale Reaktion, also alle drumherum fanden es ganz lustig und derjenige weniger. Ich weiß auch nicht, ob das schon die Zeit war, wo er es schon verstanden hat. Von daher, aber ja, gut. Also wir sind ja auch, du wüsstest ja eigentlich, ich meine, gut, auf der einen Seite sagt man, wir sind beim Fußballbusiness, so, da ist der Ton auch manchmal einfach so. Auf der anderen Seite ist es auch wieder, andersrum ist auch wieder ein extrem sensibles Gebilde alles, ne? Also
total. Es geht natürlich um Eitelkeiten und so. Ja,
klar.
Ja. Aber ich bilde mir ein, dass ich nicht dazu neige, Menschen aus der Menge hinaus zu beleidigen. Ja, deshalb kann ich einfach laufen lassen. Und da gibt's mal eine Spitze, aber sehr viel mehr ist es nicht. Also es gibt jetzt keinen, dem ich danach nicht in die Augen gucken könnte. Ja. Ich versuche auch so Wordings wie, weiß ich nicht, katastrophal oder so, versuche ich zu vermeiden. Weil es gibt für mich keine Katastrophen im Fußball. Also die passieren woanders. Deshalb, es ist selbst mit Krise und so weiter tue ich mich schwer. Ich mach's dann, ja, betonst dann ein bisschen spitzer. Das ist
Ergebniskrise.
Das ist fußballerische Ergebniskrise oder ist es eine Krise oder ist es eine Delle oder ist es schon eine große Delle oder ist es eine Riesenkrise? Oh Gott. Ja, also nicht der Kirche im Dorf lassen.
Das heißt, du musst dich ja eigentlich dann, also ist ja einfach so, dass du dich auch gar nicht verstellen musst, Amico. Du bist so, wie du bist und weißt, wenn du so bist, wie du bist, dass du auch keine großartigen Fehler machen wirst, was gerade was dann so eine persönliche Ebene betrifft. Weil
ja,
du das, also weil es einfach du bist dann.
Ja, absolut, absolut. Es gab einmal kann mich dran erinnern, mit Düsseldorf gab's mal Diskussionen, da war Wolf Werner, war da noch Sportdirektor, der hat mal den Lumpi Lamberts aus dem Interview rausgezogen, weil er gesagt hat, der Kommentator hätte Fortuna nur durchbeleidigt und der Kommentator war ich. Und ich treffe ihn nachher in den Katakomben, dann hat die komplette Mannschaft von Fortuna Düsseldorf durfte auf Geheiß von Wolf Werner nicht mit uns sprechen. Weil er sich massiv beleidigt fühlte. Und dann traf ich ihn in den Katakomben und frage, Herr Werner, was ist denn los mit Ihnen? Also was soll ich denken? Sie haben es doch gar nicht gehört. Ja, doch, er hätte es mitbekommen. Über Dreiecken, denke ich, hullala, Dreiecken, da wird's schon schwer. Und einer saß in der Altbierkneipe und hat die Hälfte gehört. Und dann hat er in der Nacht nochmal drei Leute drangesetzt, die sich das Spiel nochmal und den Kommentar nochmal angehört haben und musste dann am Tag danach einfach zurückrudern und Abbitte leisten und halt sagen, dass er völlig überreagiert hat.
Aber es ist lustig. Das ist eine lustige Geschichte. Ist
so das Schärfste.
Und es hat wahrscheinlich auch noch gestimmt, selbst wenn du es getan hättest.
Ja, ich hatte wenn Fortuna Düsseldorf spielte in Dortmund und ich hatte gesagt, wenn die Düsseldorfer hier in Dortmund irgendwas holen wollen, dann müssen sie jeden Knochen, der hier vergraben ist, finden. Jetzt kann man sagen, das Bild ist schief oder das Bild gefällt mir nicht oder alles in Ordnung. Aber es ist keine Beleidigung. Und dann er kam halt auf mich zugestimmt und sagt, sie haben uns als Hunde bezeichnet. Hier läuft was falsch. Als Hunde habe ich sie nicht bezeichnet. Hören Sie es nochmal an. Ja, und dann musste er halt Abbitte leisten. Ja, gut,
manchmal hört man ja auch mal das, was man hören will. Ne? Das
ist absolut. Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn du noch drei alt im Hals hast oder auch 30, dann hörst du es vielleicht nochmal ganz anders.
Hörst es auch ganz deutlich hörst du es dann auch.
Ja, sie haben sogar gebellt. Ja, ich habe gebellt.
Ja, aber ist ja bestimmt das Spiel auch verloren, dann ist er wieder Frust dabei.
0-0, das ist auch das Allerschlimmste. Das war das Allerschlimmste. Das Fazit war, ich habe es mir nämlich dann auch nochmal angehört, das Fazit war nämlich, dass Fortuna Düsseldorf so sinngemäß hat das geschafft, was Real Madrid Tage vorher nicht geglückt war, nämlich einen Punkt zu holen in Dortmund. Wirklich, der hat das Ding komplett verbogen oder das hat sich verbiegen lassen. Einmal habe ich S05 gesagt über Schalke. Also da wurde ich getauft. Das stimmt. Das ist
aus Versehen oder haben sie das Spiel 5-0 verloren da in dem Moment?
Nee, die gewannen. Das war das Wunder von Mailand, von Schalke 2011.
Lass uns doch mal kurz reinhören.
25 Minuten noch zu spielen. Im Moment serviert S05 Quattro Stagione Gelsenkirchener Art. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Verfahren! Pfosten! Cordoba! Zweimal Aluminium. Noch zusätzlich. Also die haben vier Dinger gemacht und noch zweimal Aluminium getroffen. Ha! Fünf! 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 Edu, give me five! Hasta la vista, Schalke, Halbfinalista.
Okay. Ja. 5-2 war das.
Und die gewannen 5-2, ja. Und da war es dann S05 und ich habe es gar nicht gewusst. Und da kam einer von der Bild-Zeitung am nächsten Tag und hat gesagt, da hast du die Kahn Thomas gemacht, sage ich. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Und dann hat sich das ein Kollege nochmal angehört. Und ja, also Schalke 05 hast du nicht gesagt, sondern du hast S05 gesagt. Aber du hast es gesagt. Ja.
Heute dürft man das schon wieder sagen, ohne Probleme.
Heute ja.
Wolfi, nochmal zurück. Du hast ja gesagt, die intensive Vorbereitung ist hier wichtig. Jetzt kommentierst du ja öfter auch mal in der Konferenz. Ist die Vorbereitung da anders auf so ein Spiel, weil du ja dann deutlich weniger Redezeit hast, oder bereitest du dich ja genauso intensiv vor?
Eigentlich bereite ich mich genauso intensiv vor, aber es ist ein anderes Arbeiten, weil Konferenz ist ja reine Filet-Reportage. Mhm. Also wenn nichts ist, sind wir irgendwo anders. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich nur dann da oder nur dafür zuständig, quasi das Gute oder das Bemerkenswerte aus dem Spiel halt rauszuziehen und in meinen Einblendungen an den Zuschauer zu bringen. Mhm. Und bei 90 Minuten hast du ja wesentlich mehr Zeit, dir in Ruhe alles anzugucken. Seid ihr eher Konferenzgucker oder eher 90-Minuten-Gucker?
Ne, ich schaue schon Konferenz eher, weil ich habe jetzt in der Bundesliga, klar, wenn Union spielt, dann vielleicht Einzelspiel, wenn aber sonst habe ich jetzt in der Bundesliga dann, wo ich sage, das interessiert mich mehr, wenn Konferenz ist halt mehr los, ne?
Ja, genau andersrum.
Genau,
du eher live, oder?
Ja, also ich schaue nicht so viel Bundesliga, aber wenn, dann ist es mir lieber, ich beschäftige mich mit dem Spiel und schaue das aus gewissem Interesse, und dann kann ich auch danach einschätzen, wie was war. Aber Konferenz ist ja einfach nur so eine Highlight-Show, so wie Felix sagt. Und klar siehst du dann mehr Tore, mehr Aktionen, mehr rote Karten und so weiter. Ja. Aber ich finde, Einzelspiel, das ist was, da beschäftigst du dich mit. Und da geht es ein bisschen mehr um Fußball, nicht nur um Tor hier, Tor da. Was ist denn dir lieber?
Also ich gucke lieber 90 Minuten.
Das habe ich mir gedacht.
Also ich bin...
Und kommentieren?
Ist die Mischung. Das könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Okay. Weil Konferenz ist ja wirklich eine Ensembleleistung. Und 90 Minuten stehe ich ja allein auf der Brücke. Ja. Also... Das ist bei der Konferenz kannst du dann auch bei strittigen Entscheidungen gehst du mal weg, guckst es nochmal in Ruhe an, hast vielleicht nochmal zwei, drei Meinungen, die du dazu hörst, und kommst dann 5 Minuten später und berichtest vom Pfad der Weisheit. In den 90 Minuten musst du auf dem Punkt sein und musst es haben. Da kannst du nicht dann 10 Minuten später nochmal einen Rückbezug schaffen. Außer das Spiel gibt es her, aber da macht das Spiel die Musik. Ja. Und in der Konferenz ist Takt ein anderer. Und wenn ich wirklich was über Spiel erfahren will, und es kommt ja selten genug vor, dass ich überhaupt in die Verlegenheit komme, da Zeit zu haben, um zu gucken. Also jetzt so Samstagmittag, um einen Überblick zu haben, bin ich Konferenzgucker. Aber wenn ich gezielt sage, jetzt habe ich Beispiel Dortmund lange nicht gesehen, oder ich habe Gladbach lange nicht gesehen oder Bremen lange nicht gesehen, da brauche ich mal ein Update, da reicht mir die Konferenz nicht, da brauche ich die 90 Minuten. Aber zum Arbeiten Mischung.
Ja, für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen oder auch für uns, für Toni und mich, also das, was du vorhin gesagt hast, du siehst den Trainer in der Kabine nicht, sehen wir ja nicht, wenn ihr in der Konferenz da im Studio sitzt. Wie läuft das da ab? Wie ist da so der Ablauf? Sitzt ihr da so aufgereiht oder wie läuft da so ein Tag ab in der Konferenz?
Ja, also wir sitzen da in Reihe und Glied, also Seite an Seite. Jeder hat so einen eigenen Unit. Da hast du als Kommentator 4 Monitore. Hm. Du hast das Konferenzbild, du hast dein eigenes Bild, du hast einen Dartmonitor und hast einen Schnittmonitor, also da, wo deine Zusammenfassung zusammengeschnitten wird. Hm. Du wechselst im Prinzip mit Auge zwischen deinem eigenen Live-Bild logischerweise und dem Konferenzbild. Du hast über dein Headset aufliegen die Kollegen logischerweise, mhm, und eben auch dich selbst, schaltest dich selbst scharf bei Torerfolg. Es gibt auch Kollegen, die daueroffen sind.
Okay.
Ja, das ist aber jetzt in den Zeiten, wo halt keine Zuschauer da sind, ist es wahnsinnig schwierig, weil du die Menschen dann atmen hörst. Hm. Ja. weil die Mikros halt einfach so fein sind. Dann sitzt neben mir noch, also in jedem Unit sitzt eben noch einer, der den Beitrag schneidet, und ein Redakteur, der quasi dafür verantwortlich zeichnet, wie dieser Beitrag dann aussieht. Und wenn Szenen nachgereicht oder eingespielt werden müssen, diese Szenen halt so konfektioniert, dass die innerhalb kürzester Zeit auf den Sender können.
Hm.
So, und da gibt es insgesamt, lass mich nicht lügen, es sind, ich würde sagen, so 14 verschiedene Units. wo halt die Kollegen dann sitzen, so, weiß ich nicht, Buschmann und Dahlmann und die bekannten Kollegen aus der Konferenz, die da halt alle ihr Süppchen kochen und dafür sorgen, dass es auch eine Gesamtsuppe gibt. Hm.
Ist es auch so, dass ihr euch da manchmal ein bisschen auf den Sack geht gegenseitig, auf Deutsch gefragt?
Sondern es ist eher so, dass da sagt irgendeiner sagt was und dann kriegt das 90 Minuten lang um die Ohren. Also es ist, glaube ich, wie in jeder handelsüblichen Kabine einer Fußballmannschaft, dass da zwischendurch auch mal dummes Zeug geredet wird, aber dass wir uns wirklich auf den Sack gehen, nee, weil die sind einigermaßen schalldicht abgeschlossen, also auch wenn sie offen sind, man hört jetzt nicht, wie die Kollegen miteinander sprechen oder so, aber ich kenne keinen, der nicht gerne in der Konferenz arbeitet. Weil gerade wenn du eine gute Truppe zusammen hast, wo sich die Leute dann auch privat gut verstehen, dann ist das ein Riesenvergnügen.
Ich habe nur einmal irgendwie so eine Szene im Ohr, da habe ich Konferenz geschaut und dann waren irgendwie wo zwei Tore gleichzeitig und irgendeiner von denen hat sich da noch lange mit seinem Spiel beschäftigt, dann nochmal eine Wiederholung und da kam irgendwie, jetzt halt doch mal die Klappe oder so irgendwie, jetzt schalt mal hier rüber, Mann, drück mal auf den Knopf jetzt. So, das war ganz witzig.
Ja, hat man schon mal. Da könnte allerdings das Problem daran gelegen haben oder darin bestanden haben, dass der Kollege einfach die Gesamtkonferenz nicht laut genug hatte, sondern sein eigenes Spiel zu laut hatte. Und dann hat er es nicht gehört. Und dann wird der andere auch schon mal unleidlich.
In der Zeit schon wieder zwei andere Tore gefallen.
Ja, genau. Ja, das war irgendwie das Problem. Da kam noch hier Platzverweis in Dings und der war immer noch bei seiner Wiederholung mit einem unnötigen Foul irgendwo im Mittelfeld. Und hat noch einen erzählt.
Ja, aber das ist gerade wenn es dann ins Saisonfinale geht und es geht um Abstieg und Meisterschaft und internationale Plätze und es da richtig scheppert, das sind klassische große Konferenzmomente. Wenn es richtig scheppert, da macht's Spaß. Da macht's wirklich Spaß. Ja, das und es hilft dir, die Konferenz hilft dir auch über gar manche langweilig, etwas zähflüssige Nummer hinweg.
Ja, das definitiv.
Gibt's das in Spanien eigentlich auch?
Hier ist es ja wirklich so gesplittet, der Spieltag, dass du kaum Konferenzen machen kannst. Also hier irgendwann mal vielleicht mal zwei Spiele um die gleiche Uhrzeit, aber ansonsten ist es ja komplett aufgeteilt, ne? Also von mittags bis 12, über 16:30, 18 Uhr und die letzten spielen halt 21 Uhr und das Samstag und Sonntag und also es gibt kaum Spiele, die gleichzeitig stattfinden. Von daher kannst du Konferenz vergessen. Aber du kannst ja auf der anderen Seite kannst dir alles angucken, ne? Das ist der Vorteil, aber auch gleichzeitig in meinen Augen der Nachteil. Du hast halt nicht so dieses eine Spektakel und auch viele dann wahrscheinlich langatmige Spiele. Also ich würde lügen, wenn ich schauen würde, aber kann ich mir jetzt mal so vorstellen. Dafür, klar, kannst du als richtiger, kranker Fußballfan dir alle Spiele komplett angucken. Das viel Spaß.
Was muss passieren, damit du dir 90 Minuten Bundesligaspiel anguckst? Und welche Mannschaft ist es?
Genau, also ich muss natürlich irgendeine Emotion damit haben. Also was ich immer gucke, sind halt Felix seine Spiele, ne? Das habe ich bei Union gemacht und jetzt bei Braunschweig. Ist dann auch manchmal harte Kost, 90 Minuten, ne? Das weiß er selbst.
Ich weiß auch nicht, was er da meint.
Ja, genau. Ich habe am Freitag geguckt, Felix in Würzburg, ne? Also nur um die Antwort zu
machen. Aufopferungsvoller Kampf war das.
Ja, absolut, absolut. Aber auch lange 90 Minuten.
Das ist richtig, sehr lang.
Nein, also entweder irgendeine Emotion natürlich, dass ich schon dafür bin, dass entweder irgendjemand gewinnt oder verliert oder natürlich gucke ich, wenn es irgendwie mal passt, Bayern gerade in irgendeinem Topspiel. Es passt jetzt nicht so oft, aber wenn dann wirklich mal Bayern oder dann halt Felix Spiele. Und dadurch, dass Bayern ja relativ oft dann mal auch Topspiel ist, höre ich dich natürlich auch. Und da, als wenn du es wusstest, kommen wir ja mal von der Konferenz weg und nimm uns doch mal mit auf so einen Arbeitstag von dir, wo du, ich sag jetzt einfach mal, am Samstag um 18.30 Uhr Bayern gegen Dortmund kommentierst. Wie sieht da so ein Tag aus bei dir vom Ablauf her?
Relativ unspektakulär. Also der Tag ist dann, es geht an dem Tag um letzte Feinheiten, um letzte Kleinigkeiten. Eigentlich ist bis Freitagabend alles fertig. Es sind alle Telefongespräche geführt. Mitunter gibt's noch kurze 10, 15 Minuten mit dem Trainer jeweils, vielleicht nochmal mit einem Pressesprecher oder einem Sportdirektor. Aber das passiert eigentlich weniger am Spieltag, sondern wirklich dann in den Tagen zuvor. Und dann fahren wir in der Regel, nehmen wir mal nicht Corona-Zeiten so ins Stadion, dass wir um 3:30 da sind. Da haben wir ja so ein großes Redaktionsmobil, wo wir die Konferenz gucken. Dann läuft die Konferenz bei her. Es gibt noch Besprechungen, wenn es Lothar als Co-Kommentator noch mit dabei. Sebastian Hellmann, irgendein Field Reporter ist noch dabei, dann hast du noch Maske und so. Paar administrative Sachen, meistens dann irgendwelche Gäste oder so Meet and Greet Sachen gibt's dann noch. So, und dann gehst du gegen 17 Uhr gehst du auf deinen Kommentatorenplatz, machst den Toncheck. Gegen 17.35 Uhr gibt es die erste Schalte, wo du mit der taktischen Aufstellung halt stehst, die du dann in 2 bis 3 Minuten den Zuschauern näher bringst. Das ist mal ein Monolog, mal ist ein Dialog mit dem Moderator, mal hängt auch Lothar da noch mit drin. Dann haben wir nochmal bis circa 18.20 Uhr nochmal Pause, wo du weißt, wo wir in München sitzen. Ja, auch da kommen dann viele Leute vorbei und es ist ein großes Hallo für viele, die dann nur zu diesem Spiel gehen, warum auch immer, sich den vermeintlichen Filetstreifen des deutschen Fußballs aussuchen. Es wird geherzt, es wird, keine Ahnung.
Gegessen.
Gegessen habe ich. Das Essen ist meistens, also ich esse zum Beispiel 24 Stunden vor großen Sendungen keinen Fisch mehr. Wenn du einmal gesehen hast, dass einer eine Thunfischpizza grün angelaufen in die Palme gekotzt hat, dann lässt es, also ich kein Fisch, mittags nochmal irgendwie was Leichtes und dann danach eigentlich. Aber so, dass du keinen Hunger hast, kriegst während der Übertragung oder während der Sendung. Und dann geht's 18.20 Uhr drauf, sogenannte Come-im-On-Position, das heißt, ich wünsche dem Zuschauer einen schönen guten Abend, versuche nochmal die wesentlichen Parameter dieses Spiels auf den Punkt zu bringen. Wir kommen dann in die Aufstellung, dann kommt Lothar hoch und dann geht's los. Rock'n'Roll.
Was ich interessant finde, das hast du eben kurz angesprochen, so nebenher, ich glaube, dass das mega interessant ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass du ja im direkten Kontakt auch wirklich mit vielen Trainern bist. Das hat mich auch. Also ich habe mich natürlich hier auch natürlich, ne, sehr professionell. Also Zweitarbeit ist ja Journalist jetzt von mir. Ein bisschen
investigativer Journalist.
Investigativer
Journalist. Gehst auch dahin, wo es wehtut.
Ich gehe dahin, wo es wehtut. Und das habe ich natürlich von dir schon mal vorher gehört gehabt, aber ich glaube, viele, die uns hier zuhören, nicht, dass du wirklich in Kontakt mit den Trainern bist. Worum geht's dann da genau? Wirklich auch um Aufstellung, weil wenn ja, ist es ja wirklich so, lustigerweise, dass du ja die Aufstellung früher hast, als viele Spieler wissen, wer wann spielt.
Ja, man muss fairerweise sagen.
Weil es gibt viele Trainer, die machen es ja wirklich in der letzten Besprechung, bevor sie zum Stadion fahren, 2 Stunden vorm Spiel und machen die Aufstellung und kein Spieler weiß bis dahin was. So, aber der Kommentator weiß es bis dahin schon. Das finde ich eigentlich lustig.
Auch nicht von allen. Es gibt einfach ein paar Trainer, zu denen gibt es halt so ein Vertrauensverhältnis. Die sagen es dann, viele sagen wahrscheinlich so und wenn nicht so, dann machen wir es so. Aber es ist halt einfach, also mich interessiert, da ich nie so hochklassig gespielt habe und einen totalen Respekt habe vor der Fachkenntnis der Übungsleiter, mich interessiert die Herangehensweise. Also um auch ich bin nicht bei jedem Training dabei, ich kann nicht bei jedem Training dabei sein, ich kann nicht die Trainingsarbeit beurteilen. Also kann ich nicht sagen, ich kann dich jetzt fragen, mach dann abwechslungsreiches Training, mach das gut, mach das nicht gut, was macht er gut? Das ist aber dann deine Einzelmeinung. Die Wahrheit kann ich mir kein vollumfängliches Bild machen und dementsprechend kann ich darüber und tu's auch nicht in den 90 Minuten reden. Ich kann allerdings die Idee eines Trainers, wenn er sie mir verrät, aufnehmen und kann daraus dann ableiten, ob die Mannschaft diesem Plan folgt oder wie die Mannschaft diesem Plan folgt oder eben nicht. Ja. Und das ist natürlich das sind natürlich Gespräche, die ein absolutes Vertrauen voraussetzen. Und ich habe totales Verständnis, wenn die erste Elf bei sich behalten, weil das ist der heilige Gral. Und wenn sie nicht mit jeder Idee um die Kurve kommen, aber ich profitiere natürlich maximal, wenn mich die Trainer teilhaben lassen an ihren Ideen. Und wenn ich profitiere, profitiert der Fernsehzuschauer auch.
Klar, du willst ja auch nicht machen, um zu sagen, hier, hahaha, ich bin der Erste, der es weiß, sondern dir geht es ja um deinen eigenen Anspruch, glaube ich, ne? Das ganze Ding mit einem bisschen Vorlaufzeit.
Das kannst du einmal machen,
wenn das einmal machst. Das war mit Louis van Gaal, das war ganz schwierig, mit Louis van Gaal ins Gespräch zu kommen. Und der damalige Pressesprecher der Bayern, Markus Hörwig, hat da echte Unterstützungsarbeit geleistet. Und irgendwann saßen wir zusammen und der hat mich angeguckt. Das war so, also der hat durch mich durchgeguckt. Das ist der, also ich habe so einen Blick habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, dass er mich aufrichtig verachtet hat. Also mich und meinen Berufsstand. Und überhaupt glaubte, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von dem, was ich da jetzt dann zu dem Zeitpunkt doch schon 10, 12 Jahre beruflich gemacht habe.
Und da warst du nicht der Einzige, um das zur Beruhigung.
Da sind wir und wir sind aber peu à peu ins Gespräch gekommen und er hat dann festgestellt, dass ich jetzt auch nicht völlig auf der Wurstsuppe dahergeschwommen bin. Und es war dann so, dass ich im Verlaufe dieses Jahres, und das war das Jahr 2010, dass wir im Verlaufe dieses Jahres wirklich ein Verhältnis hatten, so dass er sich im Rahmen seiner Möglichkeiten auch auf diese Gespräche freute. Und vor dem Champions League Finale 2010 gegen Inter Mailand hat der Markus Hörwig gesagt, ich glaube, er macht's nicht. Und er hat dann gesagt, ich mache dieses Gespräch auch heute, weil ich es immer gemacht habe. Und das war toll. Und der hat mir Dreiecke gezeigt auf dem Platz, die ich vorher noch nie gesehen habe. Der hat mir von Übungsformen berichtet, von denen ich nicht den Hauch einer Ahnung hatte.
Klingt Toni schon ähnlich.
Guter Trainer
ist er, ohne Frage, das kann ich bestätigen.
Und es ist für mich da tatsächlich nochmal eine neue Welt aufgegangen. Ohne jetzt irgendeinem anderen Kollegen, mit dem ich vorher gesprochen habe, von dem ich auch viel gelernt habe, zu nahe treten zu wollen, aber so die Tür eingetreten zur großen Welt des taktischen, modernen Fußballs, das hat für mich Louis van Gaal.
Das kann ich verstehen.
Und dann dadurch, dass ich das ja nur auch schon einen Moment mache, entwickeln sich Verhältnisse. Jetzt teilweise gehen die auch über professionelle Verbindungen hinaus, aber dann ist dann der ehemalige Co-Trainer, der wird dann zum Cheftrainer und der weiß, dass der ehemalige Cheftrainer dann schon mit mir gesprochen hat, macht das dann wie selbstverständlich auch. Und das ist halt so ein Miteinander, aber halt tatsächlich ein sehr vertrauensvolles.
Was man sich auch erarbeiten muss, ne? Du hast ja auch Zeit, du bist ja lang genug dabei, dass das sich ja jetzt alles sicher aufgebaut hat. Aber gerade für die auch Neueinsteiger sind, die müssen sich ja alles auch erarbeiten, dieses Vertrauen, ne? Das ist ja auch klar.
Ich habe noch nie, wenn ich Spiele von Real Madrid kommentiert habe, bei Toni nachgefragt, wie spielt ihr denn? Also es geht mir nicht um die Sensation als solches, sondern...
Das stimmt. Wie du es verarbeitest. Ich meine, wir haben uns ja schon 2-3 Mal gesehen, noch irgendwie vor Pressekonferenzen, Tag davor oder noch nach dem Spiel. Also das wäre jetzt ja auch nicht das Problem. Ich wüsste ja, wem ich was erzählen kann. So, und du weißt ja auch genau so, das hat der Felix auch gesagt, wenn da einmal irgendwie vorher irgendwas durchrutscht oder weiß ich was, ja, dann weißt du, bist du ja auch nicht blöd, dann weißt du auch, ja, okay, wenn ich jetzt der Einzige gewesen bin, der es wusste, ja, dann dann wird er es mir wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht sagen. Also du weißt ja auch damit umzugehen mit dieser ganzen Geschichte. Ja. Von daher, und da gibt's ja dann auch nur wirklich nur wenige, wo man das machen kann. Und ja, nein, also ich kann es bestätigen.
Es gibt auch Trainer, die mir vorher sagen, pass auf, ich sag dir, wie wir spielen. Und ich sag dir, wo ich mir hoffe, dass der Trainer der gegnerischen Mannschaft glaubt, wie wir spielen. Mal's doch mal im 4-4-2, wir spielen aber 3-4-3. Dann gebe ich die im 4-4-2, gebe ich die raus. Dann, wenn die Aufstellungen raus sind, dann lasse ich die 4-4-2 bauen und sage dann aber auch, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es auch die Möglichkeit gibt. Und mit Anpfiff sage ich auch, guck. Ja.
Habe ich doch gesagt. Ne? Ja. Die Möglichkeit gibt's auch.
Nein, aber das ist Vertrauen.
Du ja. Aber bist da quasi auch ein Teil der Taktik dann. Du hast den gegnerischen Trainer verunsichern, wenn er vorher die Sky vorher Berichterstattung sieht und oh, die spielen doch 4-4-2.
Schwierig wird's nur, wenn er mit beiden Trainern gesprochen hat.
Das versuche ich ja.
Ja, ja. Und beiden aber was anderes. Bei beiden dann jeweils die, komm, mach mal das. Und das nein, dann schön nein. Beide also im falschen System hingestellt.
Es rutscht nichts durch. Und es ist ja, ich mache viel Bayern-Spiele und viel Dortmund-Spiele, aber es geht mir dann eben auch in großem Maße darum, dass der Verein der gegnerischen Mannschaft der Bayern oder von Dortmund, dass der sich auch gewürdigt und optimal abgebildet fühlt. Also da reden wir dann noch deutlich substanzieller. Also da geht's dann im November oder im Januar geht's dann auch nochmal um Neuzugänge vom vergangenen Sommer, einfach damit ich's einordnen kann.
Ja, ja, klar.
Also auch für den Zuschauer dann halt einordnen kann. Letzte Woche Kiel, das sind halt in der Vorbereitung einfach total intensive Gespräche. Also die du dann auch mit Holstein führst. Und das ist total schön. Also für mich sehr erfüllend. Und das ist die eigentliche Arbeit. Und wenn die gemacht ist, dann gehe ich hin und sage, komm, ich friere mir den Arsch ab, aber es ist ein schöner Abend.
Hat sich gelohnt, zumindest an dem Abend.
Ein letzter Angriff. Ein letzter Ball in den 16er. Und der Ball ist drin. Und es steht 2-2. Das darfst du keinem erzählen. Und wir gehen in die Verlängerung. Mutmaßlich die letzte Aktion in diesem Spiel. Innerhalb der 90 Minuten.
Ey, das war kalt. Die Ostseepeitsche. Hat volles Aroma entfaltet. Boah.
So ist das, ne? Das ist für Toni mich kein Problem. Da sind wir aufgewachsen, ne?
Ihr habt das Glück, ihr könnt euch bewegen. Ja, wir sitzen.
Das stimmt,
da.
Ja. Das
es
stimmt.
Ist nur sitzen. Und wenn die Kälte deine Knochen erreicht, ist vorbei. Ja. Und du kannst nicht so eine Rotkreuzdecke kannst du nicht nehmen, weil die knistert. Wolldecken gibt's keine mehr in Corona-Zeiten. Heizlüfter gibt's auch keine mehr, weil die Heizlüfter mal eine Wolldecke abgefackelt haben. Deshalb ist aus Sicherheitsgründen da oben keine. Also es ist alles. Es ist für mich
aus Sicherheitsgründen erfroren.
Ja. Diagnose. Genau. Ja, genau. Ah, genau.
Du hast auch immer einen ständigen Begleiter, nämlich deinen Redakteur, oder? Der Michael Mohr hat ist das, glaube ich. Was hat der für Aufgaben dann an so einem Tag?
Das ist der Fehlerflüsterer. Das ist mein Fehlerflüsterer. Nein, das ist mein zweites Augenpaar. Also das ist es. Der guckt mit mir zusammen auf Situationen drauf, nimmt von der Logistik ein bisschen was ab, von der Kommunikation, wenn es Sendehinweise gibt, legt er die vor. Aber in allererster Linie ist er dafür zuständig, die zweite Meinung zu haben. Und bei Elfmeter, ich meine, wir arbeiten jetzt seit 15 Jahren zusammen. Bei strittigen Szenen gibt's Daumen hoch, Daumen runter mit Augenkontakt, dann weiß ich schon, ist er dabei oder ist er nicht dabei oder zieht die Augenbrauen hoch oder sonst irgendwas. Das ist wirklich ein sehr lässiger Job. Das muss man sagen. Das muss man sagen. Also das in meinem nächsten Leben wäre ich eher. Nein. Auch in meinem nächsten Leben versuche ich zu sein.
Aber der muss auch frieren in Kiel. Also, ne?
Ja, der muss auch frieren. Nur der kann er aufstellen. Der kann sich mal aufstellen.
Ja, stimmt. Ja.
Und gerade wenn es darum geht, was ist denn zum Beispiel mit aufs Klo gehen? Der kann jederzeit gehen.
Ich ja, muss der kann auch in der Halbzeit mal sagen, komm, mach deine Scheiße hier alleine in der Halbzeit. Mir ist viel zu kalt. Ja. Ja. Ist doch eh deine Schuld, wenn du das sagst.
Ja, aber da hat er hat in der Halbzeit einen Tee geholt, der dann hinten rausgefroren war.
Ja, aber es ist immer ganz lustig, so ein paar Sachen dahinter, was der Zuschauer einfach nicht sieht, was da so los ist. Aber jetzt mal, du hast ja jetzt ein paar Spiele kommentiert, ne, in deiner Karriere.
Ja.
Gibt es für dich irgendwelche Paarungen, wo du schon vorher sagst, boah, geil, das finde ich noch mal geiler als alles andere, auch mit Respekt zu allen anderen, aber das sind so Lieblingspaarungen von mir.
Ach, in der Bundesliga sind die Bayern-Dortmund-Duelle sind schon immer mega reizvoll, weil aufgrund der jüngeren Geschichte könnten die sich auch auf einer grünen Wiese treffen und es würde zur Sache gehen, glaube ich.
Ja.
Champions League Begegnungen sind grundsätzlich. Ich hatte jetzt das Bayern Barca in Lissabon, was unfassbar war. So viel zum Thema, kann man sich auf Spiele vorbereiten? Nee. Dann nimmst du deine Vorbereitung, schmeißt sie in die Tonne und guckst, dass du einigermaßen Schritt halten kannst mit dem Spiel. Und
dazu haben wir auch noch einen kleinen Ton für euch mitgebracht.
Und Messi gegen den Ball, Sie sehen es da unten, schlurfig. Also dann verteidigen Sie zur 10. Klappe! 3-1! Und jetzt auch noch Semedo. Noch ein Tänzchen. Zack, auch den vernascht er noch. Von C. Davis gegen alle! Was für ein Tor! 5-2, buenas noches, Barca. Ja,
ich hatte im Jahr davor das Comeback von Liverpool gegen Barcelona, was unfassbar war.
Mit Fans und glaube ich, wie ich komme nachher nochmal zu, glaube ich auch in einem deiner absoluten Lieblingsstadien. Da warst du vor Ort, oder?
Ja, naja. Champions League jetzt.
Das war ein schöner Abend, oder?
Das war ein schöner Abend. Das war wirklich ein schöner Abend. Das war vor allen Dingen so, dass also da würde ich heute würde ich sagen, das war aus meiner Sicht der perfekte Kommentar. Also den habe ich mir auch danach nochmal in voller Länge angehört und habe gesagt, vielleicht kann man es besser machen, aber ich nicht.
Ja, aber ich finde das gut. Du hast dich hier fantastisch vorbereitet, auch mit wem du hier sprichst, dass in diesen beiden Spielen zweimal Barca und vor allem auch in welcher Form vorkommt. Das ist fantastisch.
Ja, das ist Zufall. Das ist Zufall. Ich hatte auch schon grandiose Höhenflüge mit Real Madrid. Auch das gehört mit dazu.
Hast du, sag ich mal, eine Top 3 an Stadien?
An Stadien. Celtic Park war auch mega beeindruckend.
Also wir holen dich mal nochmal kurz rein, dass du mal ein bisschen Gefühl von für Anfield bekommst.
Was mir gut gefallen hat. Pamplona hat mir gut gefallen.
Da kann man noch ein bisschen länger bleiben.
Finde ich auch.
Mein Gott. So, jetzt spür mal hier Anfield ein. Dann brauche ich nicht mal an Pamplona.
Man sagt, Anfield habe an Reiz verloren. Man sagt, Anfield habe an Charme eingebüßt. Man sagt, Anfield sei nicht mehr so stimmungsvoll. Ich sage Ihnen, das alles mag stimmen. Aber an großen Europapokalabenden ist Anfield immer noch das, was es immer war. Mythos und Legende. This is Anfield.
Ja, lassen wir so stehen. Also wir haben ja auch, ich habe einmal habe ich dort gespielt und muss auch sagen, also natürlich ein total altes, innen drin, um Gottes Willen, mit eins der hässlichsten und unangenehmsten Stadien, aber wenn du da rauskommst,
mehr, ne?
Ja, dann ist es schon ein bisschen her. Wir haben, ich weiß gar nicht, wann war das, 2016, 2017 oder sowas, irgendwie so dort gespielt. Da war es noch so, wie ich gerade beschrieben habe, aber draußen, das ist schon, das war schon beeindruckend. Aber sag mal, Celtic Park.
Weißt du, ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt noch ein großes Stadion. Also
Alte Försterei hast du noch nicht erlebt, Paul.
Alte Försterei habe ich noch nicht erlebt, wo sie voll war. Da kenne ich den Rasensprenger und die Vögel. Bernabeu ist gigantisch an großen Europapokalabenden, aber das wird auch zäh. Wenn das Spiel es nicht hergibt, dann ist es sehr Operettenpublikum. Old Trafford hat mich schon aus den Socken geblasen, Camp Nou hat mich auch schon aus den Socken geblasen, aber auch da habe ich schon sehr schweigsame Momente erlebt, obwohl da 60.000, 70.000 im Stadion waren. Mailand war toll. Also das sind halt Stadien, die von denen man beeindruckt ist, wenn man sie leer erlebt. Also die haben schon Aura und Ausstrahlung, wenn keiner da ist, wo du einfach ergriffen bist. Ich fand zum Beispiel das Vicente Calderón, da habe ich auch mal ein Derby, Toni, da warst du auch dabei.
Ich habe, glaube ich, nie dort gewonnen. Das kann keinen guten Ausgang gehabt haben.
Nee, 0-0 ist es ausgegangen, meine ich.
Das war nur eins der besseren dort.
Da hat es vibriert. Ich meine, da ist ja so die vier- oder sechsspurige Stadtautobahn da unter der Haupttribüne durchgeknallt. Also ein ganz besonderes Stadion, wo sich ein paar Leute in den 60er Jahren gedacht haben, komm, jetzt bringt mal jeder mit, was er an Baumaterialien hat, und dann bauen wir mal was. Und dann so fertig. Ja. Das ist euer Angebot, ja. Naja, also dann nehmen wir es. Also wild zusammengepuzzelte Material. Das war also
für auch, die Gästekabine hat es wohl nicht mal gereicht.
Ja. Ja. Aber das neue Wander Metropolitano, das ist auch eine tolle Arena. Ibrox war super. Es ist, solche Stadien mit genetischem Fingerabdruck sind klasse. Hat jemand von euch schon mal in Craven Cottage Fulham gespielt?
Ja, ein Testspiel mit Werder, aber da war halt Testspielatmosphäre, ne?
Das ist ein Museum.
Ja.
Das ist ein reines Museum.
Das war auf jeden Fall, glaube ich, der beste Rasen, wo ich drauf gespielt habe. Das war, also, aber kann ich mich dran erinnern, ne?
Alter Upton Park, West Ham, Goodison Park, Everton.
West Ham habe ich auch gespielt noch in dem alten Stadion. Auch ein Testspiel mit Werder, war auch geil. Also, ist jetzt nicht diese Stimmung von einem Pflichtspiel, aber das Stadion an sich, das war schon auch beeindruckend, das stimmt.
Ja, es hat halt einfach ganz besonderen Charme und das reicht mir dann schon. Und das gibt's ja bundesligaweit auch. Und ich möchte wirklich gerne mal Union Berlin erleben. Auch Braunschweig in dem Jahr Bundesliga war ich da ein paar Mal. Also toll. Da gehen die Leute aus der Sohle mit so viel Dankbarkeit. Stehen die da dem Bundesliga-Fußball gegenüber. Das ist für mich total beeindruckend.
Wie war's denn bei dir eigentlich früher, um nochmal ganz kurz auf früher zu kommen? Hattest du irgendein Kommentatoren-Vorbild oder irgendjemand, an den du dich orientiert hast, oder hast du immer gesagt, ich mache mein Ding und wem es gefällt, umso besser, und wenn nicht, dann nicht?
Ja, so richtiges Vorbild hatte ich eigentlich nicht in der Branche. Für mich waren immer Leute maßgebend, das Vorbild ist zu viel, aber waren so maßgebend, die, von denen ich das Gefühl hatte, ohne sie persönlich zu kennen, dass sie selbst sind und sich nicht irgendwie verstellen. Ich mag so keine, also ich Schauspieler im Film, ja, aber ich mag so keine Schauspieler in den Positionen, sondern mir sind Leute lieber, wo dann auch mal einer daneben geht, aber wo ich so das Gefühl habe, das ist so aufrichtig und ehrlich, was ich da erlebe und was ich da mitbekomme. Also Werner Hansch war so einer. Ich mochte auch Gerd Rubenbauer gerne. Könnt ihr euch an die zwei noch erinnern?
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja,
Toni,
ja,
kennt Werner Hansch nur von Big Brother, aber.
Ja.
Da wissen wir ja, was wir von Wolf erwarten können.
Nein, aber ich habe ja, wähle ja ganz andere Ansätze oder bin ja auch ein ganz anderer Typ, aber das waren halt einfach so, das waren so Dieter Kürten, was jetzt wieder ein völlig anderer Charakter, aber wo ich das Gefühl hatte, die sind sie selbst auf dem Sender, unabhängig davon, ob die Kamera läuft oder ob sie auf der Couch sitzen oder sich mit ihren Leuten unterhalten.
Aber unter euch Kommentatoren zum Beispiel, also du hast vorhin gesagt, so eigentlich eine gute Bande, aber es wird ja, ich meine, es ist ja im Fußball auch so, dass wenn du so in Teams bist, da ist eigentlich immer eine gute Stimmung. Also das habe ich wirklich ganz selten erlebt. Aber wenn es dann wirklich so dran geht, wer kommentiert das Champions League-Finale, wer kommentiert das WM-Finale und so, merkt man da irgendwie eine gewisse Konkurrenz untereinander?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das nie so festgestellt. Ich habe jetzt auch ein paar Ausflüge in die Unterhaltung schon unternommen. Da ist deutlich mehr Ellbogen. Da geht es deutlich mehr um Eitelkeiten. Eitelkeiten, klar, ist jeder der Überzeugung, dass es keinen Kommentator gibt, der es besser macht, oder dass sie der Kommentator sind, der es am besten macht. Sonst könntest du es, glaube ich, auch nicht stehen in dem Job und unter dem öffentlichen Scheinwerfer auch. Und das ist ja mittlerweile, ist es ja tatsächlich so. Aber ja, am Ende kann halt nur einer das Champions League Finale machen oder das WM Finale machen. Also
klar.
Aber ich könnte jetzt nicht sagen,
dass. Aber es würden alle gerne.
Ja, das ist ja klar. Das gehört damit dazu. Aber es ist jetzt keiner dabei, der so missgönnt irgendwie.
Zumindest offiziell.
Ja. Also ich, wenn es anders wäre, würde ich sagen. Aber das, ich habe nicht das Empfinden. Also dafür schreiben dann auch nach Spielen einfach zu viele Kollegen, wenn es ihnen gefallen hat.
Ja, ist ja gut. Also ich finde das ja top. Aber du weißt ja auch, dass das Leben oft anders ist, um jetzt hier mal nicht zu philosophisch zu werden, aber.
Ja, klar. Was da hinter den vier Wänden ist, was da hinter den eigenen vier Wänden passiert, das kann ich nicht sagen.
Das erstmal, und es geht ja hier überhaupt, gibt ja auch gar keinen Verdacht oder so. Also umso besser, wenn es so ist, wie du beschrieben hast. Aber ich sag mal, um das auf den Fußball zu beziehen, bin ich mir ziemlich sicher, dass nicht überall so der andere sich aber sowas von mitfreut, wenn der da auf seiner Position überragend spielt. Also das glaube ich, dass das nicht der Fall ist im Allgemeinen. Dafür ist einfach natürlich auch zu viel Ansehen und so weiter. Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, schwierig.
Und wenn wir Konferenzen machen, habe ich ja vorhin schon gesagt, dann ist das ohnehin Gemeinschaftsleistung.
Wolfi, du hast nochmal die Möglichkeit, hier, wir sind ja auch ein bisschen Podcast, ne? Business-Podcast, alles sind wir nicht. Literatur-Podcast sind wir auch.
Ist ein Literatur-Podcast.
Sind wir auch.
Ihr seid ein Literaturpodcast.
Auch das, ja.
Ein sehr journalistischer Podcast. Ich bin total überrascht. Ja, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Das wirklich so nachgefasst wird.
Na sicher. Die eine oder andere Buchempfehlung haben wir auch schon ausgesprochen und das wollen wir natürlich hier auch nicht verpassen, denn du hast mittlerweile auch schon dein zweites Buch rausgebracht.
Das stimmt.
Ich muss mich hier klar und deutlich entschuldigen, dass ich es noch nicht geschafft habe, in das zweite reinzuschauen. Dass du mir netterweise geschickt hast, vielen Dank nochmal dafür. Aber du hast hier die Chance, bei unseren 5 Millionen Hörern und Hörerinnen nochmal ein bisschen Werbung zu machen.
Geisterball, meine irre Reise durch verrückte Fußballzeiten heißt es. Der rote Faden ist logischerweise das Saisonfinale der Vorsaison. Die Phase unmittelbar nach dem Restart, das große Turnier in Lissabon und darin eingearbeitet viele persönliche Anekdoten und Geschichten rund um Fußballspiele, auch aus einer Zeit, wo noch Leute im Stadion waren. Also thematisch anschließend an die verrückten 90 Minuten, das war Buch Nummer 1. Jetzt immer wieder,
das habe ich gelesen.
Immer wieder nachfragen, willst du nicht nochmal? Und ich sage, wenn die Zeit da ist, dann vielleicht. Und ja, letztes Jahr im Sommer gab es genügend Zeit und dann auch mittlerweile wieder genügend Stoff. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir's.
Ja, ich bin da ein bisschen weiter als Felix. Also ich bin auch noch nicht fertig, aber ich habe zumindest schon die besten Teile schon gelesen oder die mir am besten gefallen haben. Und da habe ich ein paar Parallelen festgestellt zwischen uns beiden, Wolf. Also wir sind beide mittlerweile sehr textsicher bei Hoppelhase Hans. Und wir kennen uns bei Pepper Woods bestens aus. Und nein, also sehr zu empfehlen, das Buch.
Vielleicht zum Abschluss nochmal, sag mal, ein bisschen in die Zukunft geschaut. Du hast jetzt viel erlebt, viel gemacht, große Spiele kommentiert. Hast du noch, sag mal, das an ein großes Ziel, wo du sagst, das würdest du gerne noch machen, das hast du noch nicht gemacht, oder lässt das einfach auf dich zukommen, machst dein Ding weiter?
Ich habe eigentlich nie, das habe ich eigentlich nie gemacht, auf Ereignisse hingelebt und gesagt, das muss ich noch machen, das will ich unbedingt noch mal im Job. Wenn mir einer garantiert, dass der Status quo so erhalten bleibt und dass sich die Zeiten wieder dahingehend normalisieren, dass wieder normalere Abläufe möglich ist, also normalere im Sinne, wie es vor der Corona-Pause war, dann mache ich das noch die nächsten 20 Jahre so, weil es mir total viel Spaß macht.
Ja, das ist doch.
Aber dass ich jetzt sage, ich will jetzt unbedingt noch ein WM-Finale machen, das hatte ich, der Champions League-Finals habe ich, aber das ist, ja, also wenn das so weitergeht und sich dieses Level so halten lässt, dann bin ich ein sehr privilegierter, glücklicher und zufriedener
Mensch. Zu Recht auch, denke ich.
So soll es sein. Und das hört sich ja gut an. Und ja, Wolf, das war's schon. Und wirklich von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Das war wirklich sehr interessant. Ich habe es nicht anders erwartet, aber ich glaube auch gerade für alle, die hier zuhören, ist das mal sehr, sehr interessant, mal dahinter zu gucken, weil von Spielern, von was auch immer liest und kriegt man immer alles viel mit, aber wie so ein Leben als Kommentator auch aussieht, weil da ist es ja auch oft so, die hören ihn 90 Minuten und ach ja, da spricht er schon wieder, aber was da auch dahinter ist, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Von daher vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Felix würde dich auch gleich nochmal verabschieden. Die einzige Sache, die du jetzt noch machen musst, und das ist jetzt hier ist eine Premiere bei Einfach mal Luppen mit Gast.
Drei oben, drei unten oder was?
Nein, so schlimm wird's nicht. So schlimm wird's nicht. Normalerweise sind immer wir natürlich die hier die Sendung abschließen. Aber dadurch, dass du ja wirklich eine der legendärsten Verabschiedungen hast, würden wir das heute dir überlassen. Die einzigste Vorgabe, die wir machen, ist, dass einfach mal Luppen vorkommen muss. Alles andere bleibt bei dir. Und in dem Sinne, danke Wolf, Felix. Auch schön, dass du da warst. Wir schließen das hier ganz nett ab heute. Und ja. Du hast die vorletzten Worte.
Wäre ich jetzt oder Wolfi?
Ja, der Wolf hat die letzten, hat er gerade gesagt. Das hast du Wolf nicht verstanden.
Ja, Wolfi, auch von meiner Seite natürlich danke. Ich versuche ja auch schon so einen legendären Abschlusssatz immer seit 20 Folgen einzubringen, indem ich sage, besser wird's nicht, aber heute bist du dran. Wolfi, vielen Dank. Deine Abschiedsworte bitte.
Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung an Felix und Toni Groß. Das war einfach mal Luppen für diese Woche. Bleibt diesem Podcast gewogen. Es war so schön. Bleiben Sie sportlich. Bis nächste Woche. Und tschüss.
Juhu.
Jawohl.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.